Ja, nachdem hoffentlich alle gut gegessen, gespeist haben, wollen wir nach der Mittagspause in den letzten Teil der heutigen Sitzung eintreten. Und jetzt würde Thomas Schwurz, der hat das ja jetzt einmal so gerade eben versucht, aus einer SRB-Perspektive zu sehen, jetzt nochmal einsteigen, vielleicht mit einer stärkeren Tech-Fokussierung, vielleicht auch nochmal ein Themenpartie in diesem Zusammenhang. Auch so gleich, was auch der diskutiert worden ist, Thomas. Dann geht mal an dich. Wir werden versuchen, ein bisschen früher Schluss zu machen für die Züge, die dann noch ausstehen. Dann. Aber wir gucken mal, was so die Diskussion so weit ist.
Gut, dann übernehme ich mal. Danke, Georg. Das Ganze mal aus der Tech-Perspektive. Ich wollte den Fachausschuss mal informieren darüber, was die Technical Expert Group der EFRAG in den letzten Monaten seit Juli so getan hat. Ein paar Überschneidungen gibt es sicherlich zu dem, was wir vor der Mittagspause schon angesprochen hatten. Ich habe eine kleine Tischvorlage dazu erstellt, damit es auch ein bisschen visualisiert werden kann. Und da würde ich es einfach mal durchgehen. Julia Menacher wird auch an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch was dazu sagen. Fangen wir einmal mal an. Ist so ein bisschen nach Themen geclustert. Alignment hatten wir auch schon mal aufgeteilt in sektorübergreifende Standards und das Set 2, was ja nicht nur aus den sektorspezifischen Standards besteht. Und ganz am Ende haben wir noch ein paar Highlights aus der Konsultation. Da gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail. Was zum Beispiel auch die viel diskutierte Berechnung der Approval Rate angeht und den Split der teilnehmenden Stellungnehmenden, also was zum Beispiel die regionale Herkunft angeht, das ist glaube ich auch ein ganz interessanter Aspekt, wenn man sich das mal anschaut. Was das Thema Alignment angeht, das war überwiegend ein Thema, womit sich Tech im Juni, Juli beschäftigt hat. Eine Sache davon, was ganz links steht, dass kam heute Vormittag auch schon zur Sprache, da ging es um Frage Alignment zwischen dem Klimastandard, zwischen den Klimastandards beider Organisationen, sprich also EFRAG und dem ISSB. Bei Tech hatten wir da drei Themen diskutiert, und das eine hatte ich schon erwähnt, ne? Das war das Thema der Incentive Schemes. Bei den Internal Carbon Pricing Schemes war dann festzustellen, dass das Ganze in den 1 unter Governance steht und das 2 unter Metrics. Wir hatten den Punkt in der Stellungnahme gebracht, in der DSG-Stellungnahme des Carbon Pricing Schemes ein Tool von vielen sind und der Fokus hierauf vielleicht nicht unbedingt angebracht ist. Daraufhin hatten wir in der Tech auch dann gesagt, da sollte man auch nochmal den Austausch mit dem ISSB dazu suchen. Ich weiß nicht, ob das auch Bestandteil war, was das Thema angeht. Ich gucke mal zu Christoph.
Nicht die grundsätzliche Frage, ob man das fordern sollte oder nicht, eher die Ausgestaltungsfrage.
Okay. Und auch an dem Thema Locked-in Emissions und Legacy Assets vorbeigekommen, weil es hier zwei Konzepte sind, die von der Hierarchie sozusagen eine andere Flughöhe haben. Legacy Assets ist enger gefasst und beinhaltet vermutlich nicht in jedem Fall solche Assets, die demnächst abgehen oder nicht länger eingesetzt werden und damit zu Reduktion von CO2-Ausstoß oder CO2-Äquivalenten führen. Aber auch hier wurde in der Tech, und das ist ja schon im Juli gewesen, auch festgelegt bzw. besprochen, dass man hier auch nochmal in den Dialog mit dem ISSB gehen soll. So, und bezogen auf die beiden anderen Stichpunkte, die hier blau hinterlegt sind, würde ich mal an dich abgeben,
Julia. Mhm. Gerne. Ja, also ich glaube, es lohnt sich nochmal zu betonen, wie Thomas gesagt hat, das sind jetzt die Diskussionen aus dem Juli, deswegen ist das eigentlich schon wieder so ein bisschen überholt, weil ich würde sagen, dass zu dem Zeitpunkt der Ausgangspunkt noch anders war. Und zwar haben wir Alignment behandelt, aber das Secretariat hat immer so einen defensiven Ansatz verfolgt, was die PTF-Vorschläge anging. Das heißt, es war immer, wie viel muss man sich allein, aber was wollen wir nicht allein, weil wir den ESRS-Ansatz besser finden. Und heute ist es ja anders, weil jetzt kam halt vom Board im Endeffekt der Auftrag. Deswegen sind jetzt die Entscheidungen, die wir da getroffen haben, waren eigentlich nur der Anfang und es wird jetzt schlussendlich viel mehr sein. Also zum Beispiel hatte man sich zu dem Zeitpunkt in der Tech noch entschieden, die ESRS-Struktur beizubehalten und eben nicht die TCFD-Struktur zu verfolgen, weil eben Chiara, aber auch schon einige Tech-Mitglieder auf jeden Fall der Meinung sind, dass das halt das überlegene Konzept ist. Bis dann das Board irgendwann gesagt hat, so, wir wollen jetzt einfach Full Alignment von der Struktur und das ist jetzt der Tech einfach mehr oder weniger vorgegeben. Deswegen, das, was da jetzt steht, das sind alles Themen, über die wir gesprochen haben, dass wir Alignment verfolgen, aber eigentlich ist es, geht es jetzt deutlich darüber hinaus jetzt im Nachgang. Und auch bei GRI ist es so, dass schon einiges übernommen wurde, also Wording, Angaben, Verschiebungen, sektorspezifisch, sektorübergreifend, aber dass auch da das Board nochmal gesagt hat, eigentlich den Auftrag der Tech gegeben hat, man müsste noch mehr machen, das alles nochmal überprüfen. Also von dem her war das nur der Anfang, denke ich, und da sehen wir jetzt auf jeden Fall dann, glaube ich, nochmal mehr dazu. Und deutlich mehr Angleichung, vielleicht nur noch von der Reihenfolge, war dann so die Frage, ja, wie würde man damit umgehen, wenn GRI und ISSB andere Richtungen verfolgen, was würde man dann priorisieren? Und da wäre jetzt schon mein Verständnis, dass das Board sagt, erst ISSB-Alignment komplett, also Struktur, Content, Terminology und danach GRI-Alignment nachgelagert.
Es gibt diese Woche Mittwoch ein weiteres Tech-Meeting, wo gestern die Agenda kam und es auch schon ein oder zwei Dokumente. Ich konnte nur nebenher mal einen kurzen Blick reinwerfen. Das ist meines Erachtens das erste Mal, dass wir als Tech-Gremium auch mit konkreten Änderungen an Standards, mit konkreten Vorschlägen auch befasst werden. Mhm. Wir hatten ja seinerzeit diese Tabellen, ne, und man sagte, hier gibt es ein Mismatch und was ist sozusagen der Vorschlag des EFAX Secretariat. Aber jetzt wird es vermutlich auch vor dem Hintergrund der abgeschlossenen Konsultation und dessen, was man als Ergebnis hat, etwas konkreter ist. Weiß ich, ob du schon mal einen kurzen Blick nehmen? Ja. Genau, also das werden wir dann sehen. Ich konnte, wie gesagt, nur einen ganz kurzen Blick reinwerfen. Bei dem beim Thema Set 1 ist natürlich eine Sache, die da in der Konsultation, aber auch im Vorhinein auch stark diskutiert worden ist und auch immer noch stark diskutiert wird, die Rebuttable Presumption. Der Ausgangspunkt war der Zweck dieser Rebuttable Presumption, deren Mechanik, aber sicherlich auch die Anknüpfung an die Pflicht zur Offenlegung einer Liste mit Begründungen von Berichtsmomenten oder Anforderungen, die nicht befolgt werden, weil sie vom Unternehmen, vom Berichterstatter sozusagen als nicht wesentlich eingestuft werden. Man hat im Board dabei interessanterweise, zumindest war es mir kann sein, dass es im Juli auch war, da war ich nicht bei den Tech-Sitzungen dabei, aber im Board hat man 5 abgestufte Ansätze besprochen und hat, also das Spektrum reichte einmal von einem Ansatz, der vollkommen ISSB-aligned ist, dass man gar keine Rebuttable Presumption hat, sondern dass man einfach sagt, hier sind die Anforderungen, jeder macht seine eine Wesentlichkeitsanalyse, ne, und schreibt das dann eben in den Bericht rein, was man für wesentlich hält, ohne dass man dabei begründet, warum man Sachen weggelassen hat. Und das andere Extrem war, dass man einen sehr, sehr hohen Anteil von Pflichtangaben hat, nämlich im Grunde genommen alles. Also alles, was der Standardsozialist nicht vorschreibt, das muss auch angegeben werden, unabhängig davon, ob dieses Thema durch das Unternehmen als wesentlich erachtet wird. Der Ansatz, den ich zuerst erläuterte, ne, also mit der reinen Entscheidungsgewalt bzw. Ermessensentscheidung beim Unternehmen, der ist von großen und vokalen Teil der Tech auch sehr stark kritisiert worden, vor dem Hintergrund, das bringt uns eigentlich auf das zurück, was wir mit der NFAD hatten, also mit der CSR-Richtlinie und mit Hinweis darauf, dass die Berichterstattung nach der CSR-Richtlinie nicht das erfüllt habe, was man sich seinerzeit davon erwartet hat. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wie funktioniert die im Moment? Ne? Man sagt, die Disclosure Requirements unterliegen alle der widerlegbaren Vermutung, dass das alles wesentlich ist. Es gibt ein paar, die sind nicht widerlegbar. Das sind aus dem ESRS 2 die Angaben zu Strategie und zum Geschäftsmodell und zur Governance und zu den IROs, also die Impacts, Risk und Opportunities. Bei allen anderen kann man diese Vermutung sozusagen widerlegen, muss dann aber auch entsprechend begründen. als sich die Tech dann mit diesen Ansätzen befasst hat, wurde natürlich auch relativ klar, dass die Extreme alle nicht mehrheitsfähig sind. Also weder der alte NFAD-Ansatz, aber auch der Ansatz, wo man sagt, alles, was dort als Disclosure Requirements formuliert ist, ist auch zwingend anzugeben, unabhängig davon, ob das Thema wesentlich ist oder nicht. So, dass man sich, dass wir uns bei Tech ähnlich wie auch die Board-Unterhaltung aussah, im Grunde genommen so ein bisschen mal auf die Mitte eingeschossen haben, die in Bezug auf das, was wir jetzt im Moment haben, vielleicht ein bisschen abgespeckter ist, dass man beispielsweise sagt, wir lassen zu oder wir fordern nicht für jedes Disclosure Requirement entsprechend einen Hinweis, dass das nicht berichtet wurde, würden aber gerne zumindest auf Ebene der Standards, soweit das möglich ist, eine Erklärung anfordern, warum ein bestimmter Standard nicht beachtet wurde. Das ist insofern aber auch nicht ganz eindeutig gewesen, das Bild, weil es natürlich so ist, dass auch im Umweltbereich, auch wenn die CSRD sagt, es gibt Environmental Factors und das ist Pollution und das ist Klima und das ist Wasser, Meeresressourcen und so weiter, gibt es darunter liegend natürlich immer noch Themen, die möglicherweise schon relevant sein könnten, auch wesentlich sein könnten, was aber dann nicht gleichzeitig bedeutet, dass das Thema Pollution nicht wesentlich ist. Also wir haben gerade Christoph Töpfer und ich im Gespräch das nochmal eruiert und festgestellt, ja, es gibt ja zum Beispiel beim Thema Pollution gibt es drei Themen. Das eine betrifft Wasser, das zweite betrifft die Erde, das dritte betrifft die Luft. Ne? Es kann durchaus sein, dass ich sage, für mich ist die Verschmutzung der Erde ein unwesentliches Thema. Ja? Dann kann ich aber trotzdem immer noch nicht sagen, der Pollution-Standard ist für mich nicht relevant, beziehungsweise nicht wesentlich. Also das ist relativ schwierig auch zu argumentieren, warum man sich für das eine oder das andere entscheiden soll. Ja, dieser Light Explicit Ansatz sieht so aus, oder zumindest gab es da einen Vorschlag, dass man eine ganze Liste mit anhängt. Das wurde auch von einem Teil der Tech-Mitglieder stark befürwortet, von einem anderen Teil eher nicht. Und man hat sich dann zumindest mal, darauf geeinigt kann man aber nicht sagen, weil die Idee geboren hat, wenn man jetzt nicht diese Liste haben will, von Themen, die man nicht berichtet, dass man zumindest das als Navigation verwendet. Und was gibt es ja bei GRI auch? Es gibt den GRI-Index, wo man im Grunde genommen auch nachvollziehen kann, welche Themen in dem Bericht enthalten sind und welche nicht. Gibt es dazu erstmal Fragen?
Was habt ihr denn dem Board jetzt empfohlen?
Dem Board haben wir empfohlen.
Weil die diskutieren heute zwei Ansätze.
Also bitte?
Die diskutieren heute zwei Ansätze.
Die sind schon durch. Ich weiß aber nicht, was rauskam.
Okay. Welche waren das jetzt noch?
Na, das war der Ansatz, dass man sagt, wir veröffentlichen oder wir fordern eine Begründung auf Standardebene, warum man sich nicht mit Pollution, warum man sich nicht mit Klima auseinandergesetzt hat, aber fordern das nicht auf einer Ebene tiefer. Okay. Das war allerdings kein eindeutiges Bild. Das muss man auch dazu sagen.
Ja gut, aber der Board wird ja entscheiden. Er sollte heute nur zwei Empfehlungen dann haben.
Also es gab irgendwas. Also ich habe eine Mail von einem Tech-Mitglied bekommen, dass es da eine Entscheidung gab, aber hat nicht reingeschrieben.
Okay. Wir werden das dann zurückberichten.
Aber nochmal ganz praktisch aus Anwender- oder auch Standardsetzer-Perspektive. Das heißt, einen Themenkomplex als solches kann ich nur über die Rebuttable Presumption als nicht wesentlich deklarieren, wenn ich eine entsprechend passende Begründung vorgelegt habe, die dann auch von Wirtschaftsprüferseite entsprechend akzeptiert werden muss, weil das hat sich ja aus der Diskussion auch mit den Prüfgesellschaften immer noch als trefflich schwierig dargestellt, dass eben nicht klar war, was sind denn die Minimalanforderungen an eine Argumentationslinie in Sachen Rebuttable Presumption. Wenn ich aber zu einem Thema berichte und lasse halt von 37 Disclosure Requirements zwei weg, wie würde dann die Begründung aussehen?
da muss es dann keine Begründung geben, nach dem, was wir in der Tech besprochen haben. Wenn ich ich habe den Pollution Standard. Ich sage, Pollution ist für mich ein wesentliches Thema, deswegen berichte ich darüber. Ich lasse aber innerhalb dieser Pollution bestimmte Disclosure Requirements weg. Na, dann ist das nicht zu begründen. Zumindest war das die Unterhaltung in der Tech.
Okay, das wäre aber dann unter dem Reason for Omission Ansatz von GRI. Hm. Weil bei GRI muss ich als Anwender, natürlich kann man jetzt sagen, als Anwender, das ist ja super, da lasse ich einfach weg, aber das halte ich jetzt schon wiederum für ein bisschen schwierig, gar nichts zu schreiben. Also ich hätte schon eine Erwartungshaltung auch als Unternehmen gehabt, dass ich sage, wenn ich jetzt ein KPI oder ein Disclosure Requirement XY nicht veröffentliche, dass ich dann durchaus, also das würde ich sagen, ist auch in meinem Sinn, noch einen kurzen Kontext dazu gebe, warum, weshalb, wieso.
Das war, das war auch Meinung von meiner kleinen Handvoll anderer Tech-Mitglieder. Yeah.
Also ein Reason for Omission in irgendeiner Weise.
Ja, genau, aber es gab schon auch eine starke Front auch gegen eine wirklich sehr, sehr ausführliche Liste von Dingen, die ich nicht berichte.
Ja, also würde jetzt gar nicht in Richtung Liste von Dingen, die ich nicht berichte, aber man kann ja auch da so gewisse Anhaltspunkte für Reasons for Omission geben, um es einfach auch für Leser noch ein bisschen greifbarer zu machen. Ne? Sind das jetzt wettbewerbsrechtliche Gründe? Sind das Gründe, weil das eben einfach kosten-nutzen-mäßig nicht geht? Also da gibt es ja bei GRI auch so 2-3 Kategorien. Aber ist okay, also
ich habe gar nichts bekommen. Das Board hat im Endeffekt gesagt, was die auf keinen Fall wollen, ist diese Justification.
Ah, okay.
Also genau diese letzte Spalte von dem GRI-Index, dass man angibt von den 4 möglichen
Reasons for Omission,
welche es ist. Und deswegen, das wäre jetzt, glaube ich, nicht im Sinne des Boards gewesen. Da hat man eigentlich schon eher gesagt, so grundsätzlich mal sollte der implizite Ansatz gelten und dann muss man vielleicht irgendwie verstehen, dass der halt auch die eine oder andere Grenze hat, aber man sollte eigentlich von dem impliziten Ansatz ausgehen, so als Leitbild und dann nur davon abweichen, wo es wirklich zwingend notwendig ist.
Also ich kann dem eigentlich viel abgewinnen, so. Also dass ich sage, positive Berichterstattung und nicht quasi, warum ich alles nicht mache.
Ja, ja,
also ich tue mir da ehrlich schwer.
Also grundsätzlich.
Ich kenne auch keinen, den es interessiert in der Regel. Also das sind vielleicht ganz, ganz wenige, die jetzt so zum spezifischen Thema was interessiert für ein Unternehmen, wo es eigentlich nicht relevant ist, das Thema. Und dann kann man es auch, gibt es andere Formate, sagen wir wie Hauptversammlung oder Analystenkonferenz oder sonst was, wo man solche Themen auch nachfragt.
Da werden die Fragen so oder so gestellt. Ja. Wenn es ein wesentliches
ist. Vielleicht nochmal die Frage, wenn man das so will, wie geht man dann mit Berichtsanforderungen um, in denen aktuell drin steht, bitte berichte über deine Klimaziele. Wenn du keine Klimaziele hast, dann berichte, wann die eingeführt werden und was du dafür im Plan hast.
Gute Frage.
Kann man das dann einfach weg? Also ich hätte auch so ein bisschen die Befürchtung, gerade bei diesen Disclosures, die in diesem Implementation-Teil sind, wo es um Konzepte, Ziele, Aktionspläne geht, die hängen ja unmittelbar miteinander zusammen. Also wenn ich jetzt sage, ich berichte Aktionspläne, lasse aber die Konzepte und die Ziele weg, also dann brauche ich auch keinen Aktionsplan so richtig berichten, weil wo geht der hin?
Ich hätte
also diese Integrität,
die kann man nicht
rausnehmen. Die kann man halt dann natürlich für alle ESS, die man nicht umsetzt, ist es automatisch klar, dass man keine Ziele hat, glaube ich. Sonst müsste man den ESS anwenden und für alle ESS, die man anwendet, glaube ich, kann man das nicht weglassen. Weil dann hat man ja definiert, dass das Thema wesentlich ist. Aber
dann müsste man aus dieser Rebuttable Presumption dann auch rausnehmen. Das wäre ja dann nicht klar. Weil aktuell sagt man ja nur ESRS 2, diese 3 Teile, die du genannt hattest, Thomas. Aber alles andere unterhalb des ganzen Standards kann man ohne Erklärung weglassen.
Aber nur, wenn es unwesentlich ist. Wenn man sagt, dass das Thema für einen wesentlich ist, kann ja nicht unwesentlich sein, wenn man sagt, man hat keine Ziele eigentlich. Das würde, glaube ich, der Prüfer jetzt nicht unbedingt durchgehen.
Also ich glaube, in GRI-Sprech übersetzt würde das einfach bedeuten, den Management-Approach muss man berichten in dem Moment, wo man sagt, ein Thema ist wesentlich, aber man muss nicht zwingend alle zugrunde liegenden KPIs berichten. Aber zum Management-Approach gehört, dass ich sage, dass ich ein Ziel definiert habe wie mein Management-Ansatz, mein Due Diligence-Prozess ist, wie ich die Ergebnisse verfolge und berichte über die entsprechenden Ergebnisse. Also das ist, sage ich mal so, ja, die alte NFRD und auch eben von GRI schon vorher propagierte Logik des Management-Approaches. Und da würde das für mich jetzt auch reinfallen, ne? Dass man sagt, also wenn ich natürlich sage, Pollution ist ein wesentliches Thema für mich, dann muss ich den Management-Approach zum Thema Pollution sauber beschreiben. Also sehe ich auch, wie habe ich das verzahnt mit dem Risk-Management oder mit dem Risk-Reporting. Heißt aber nicht, dass ich dann zwingend jeden Sub-Sub-Sub-KPI oder jeden versteckten KPI in der Application Guidance umsetzen muss, weil ich dann wieder für mich entscheiden kann, ob das jetzt ein KPI ist, den ich zwingend brauche, um das Thema anzusteuern. Ne? So in die Richtung.
Ja.
Ja.
Was wäre dann eben gut, das auch explizit so zu sagen? Ne? Weil das ist jetzt eine Interpretation daraus gewesen. Und wenn das explizit auch so im ESRS 1 definiert würde, wäre es sicher hilfreich.
Und es gab auch, bin mir nicht mehr sicher, ob es dazu auch eine Tech-Entscheidung gab. Und man hat zumindest auch darüber gesprochen, ob man die Zahl der Mandatory Disclosure Requirements auch erweitert. Im Moment ist es ja begrenzt auf die im ESRS 2. Aber meines Erachtens gab es da keine zu Ende geführte Unterhaltung dazu.
Als Vorschlag jetzt wieder an das Board?
Ja,
oder?
Genau. Okay. Aber gut, wenn der Board heute darüber entschieden hat, dann ist es jetzt sowieso
nicht. Ich es noch mehr. Aber ich finde es nur, die Diskussion ist ja interessant und die ganzen Gedanken, die dahinter stehen. Und ich denke, das, was wir jetzt herausgearbeitet haben, das ist eigentlich, so sagen, damit könnte man umgehen dann. Ne? Wenn das Thema relevant, also der Standard relevant ist, dass man dann nicht jedes einzelne KPI bedient.
So, wenn ich wieder rüberkriege, dann kann ich auch die nächste Folie ansteuern. Ah, von der anderen Seite. So, das Thema dürfte im Fachausschuss auch schon bekannt sein. Darüber hatten wir uns auch schon kurz vor Abgabe unserer Stellungnahme unterhalten, nämlich durch den Zusatz im Kompromisstext in dem Artikel 29b. Betreffen die Governance-Themen. Also da gab es ja diese eine Einführung, ne? Was da gilt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gut sehen kann. Es geht um die Disclosure about following Governance Factors. Also Governance Factors ist sozusagen sind die Oberthemen, die im Bereich Governance in der Richtlinie genannt werden. Zu den Governance Factors gehört als erstes sozusagen die Rolle der Organe, also sprich Aufsichtsrat, Vorstand und so weiter. Und dann hat man jetzt ja eingefügt with regard to sustainability matters. Da stand vorher da anders drin, nämlich including, ja, und nicht mit Bezug auf. Ne? Dieser with regard to bedeutet ja eine Einschränkung. Die zweite Einschränkung betrifft den Governance Factor, die Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems. Da ist die Einschränkung dahingehend, dass sich diese Angaben auf den Nachhaltigkeitsberichtsprozess beziehen müssen. Aber bei dem Thema 1. Das führt mutmaßlich, das hatten wir im Fachausschuss zumindest auch besprochen, dazu, dass es bestimmte Vorgaben aus dem G1, aus dem Governance Standard G1, möglicherweise nicht mehr geben kann, weil die nicht durch die Richtlinie mehr abgedeckt sind, weil das Mandat von EFRAG gegebenenfalls überschritten werden könnte. Und deswegen hat der Staat einen Vorschlag gemacht, dass man diese Disclosure Requirements, die da rechts oben in dem Kästchen stehen, also Governance Code or Policy, Nomination Process, Evaluation Process, den Vergütungssystem, Meeting and Attendance Rate, ob man die aus dem Standard nicht ersatzlos streicht. Das Problem, was zum Teil in Tech diskutiert wurde, ist, dass man eigentlich durch diesen Zusatz da so eine Art Zirkelbezug geschaffen hat. Ne? Also, was sind Sustainability Matters? Das ist definiert in der Richtlinie, das sind Environmental Factors, Human Rights und Governance Factors. Und jetzt soll ein Teil des Governance Factors sich auf Sustainability Matters beziehen. Ja? Und das heißt, gehört jetzt Governance dazu oder gehört es nicht dazu? Das hängt immer ganz davon ab, wo man den Kreis sozusagen anfängt.
Und was bei Tech da ich wahrgenommen habe, ist doch ein leichtes Unverständnis darüber, was es bedeutet. Der Kommissionsvertreter, der mit am virtuellen Tisch saß, sagte noch, dass es im Trilog eine ganz bewusste Entscheidung gewesen sei, das dort mit aufzunehmen. Ja, ich hatte aber nicht den Eindruck, oder ich hatte nach seiner Erklärung nicht den Eindruck, ich würde den Knoten jetzt auflösen können. Also das war nicht so. Er hat dazu noch gesagt, dieser Einschub bezieht sich nicht auf das generelle Thema Governance, sondern nur auf den ersten Governance Factor, nämlich die Rolle der Organe. Nur da bezieht sich diese Einschränkung drauf, nicht auf das, was danach kommt. Na, da kommt ja noch mehr, auf der Folie steht nicht alles drauf. So, und es gab bei Tech eine Diskussion darüber, ob man diese Teile nicht irgendwie doch noch beibehalten kann, weil es bestand offenbar ein sehr hohes Interesse daran, diese Berichtsanforderungen nicht zu verlieren. Und man sagt, zu einem vernünftigen Governance Reporting gehört nun mal auch der Nomination Process und die Evaluation Process, was sich inhaltlich auch mit der Ansicht des Fachausschusses deckt. Mhm. Ja, wir waren seinerzeit, als das reinkam, auch nicht glücklich darüber, dass man diese Einschränkung vorgenommen hat. Nur es ist so, dass wir uns natürlich im Rahmen der Richtlinie bewegen müssen als DFA. Das heißt, uns bleibt am Ende des Tages gar nichts anderes übrig. Und auch das hat der Kommissionsvertreter nochmal ganz klar gemacht, nachdem es Vorschläge gab, na, man könnte vielleicht Evaluation Process unter Business Conduct fassen. Also auch ein Corporate Culture vielmehr. Ne? Also auch ein Governance Factor, wie er in der Richtlinie steht. Ne? Also man könnte ja einfach sagen, jetzt überlegen wir mal, ob man diese Teile nicht einfach unter einen anderen Governance Factor subsumieren kann und damit sozusagen den Beibehalt dieser Disclosure Requirements für die IFRAG-Standards irgendwie rechtfertigt. Aber daraufhin, sage ich schon, hat der Kommissionsvertreter ganz klar gemacht, dass er hat sich vorsichtig ausgedrückt, er davor warnen möchte, dass man das irgendwie umschifft. Ne? Und dass man sich seitens der Kommission sonst sicherlich in der unglücklichen Rolle befände, darüber zu entscheiden, ob man den Standard so übernehmen kann, wie es ist. So, und deswegen hat man nun, zumindest bei Tech, dann das so weit entwickelt, dass man tatsächlich auch einen Großteil, wenn nicht alle dieser Regelungen streicht. Natürlich nicht Remuneration Policy, weil Remuneration Policy ein Thema ist, was im Grunde in jedem Topical Standard nochmal vorkommt. Ja? Das würde sozusagen hier nur aus diesem einen rausfliegen. Ich guck mal, Julia, habe ich das richtig verstanden? War das auch deine Wahrnehmung so?
Ja, ich glaube, weil es im ESS 2 drin ist.
Da auch, genau.
Und dann über Fair Wage und so Equal Pay dann auch nochmal in dem S1 und S2.
Ja, Thomas, haben wir da aus deutscher Sicht nicht verschiedene Schnittstellenthemen sowieso mit einer Erklärung zur Unternehmensführung und aktienrechtlichen Vergütungsbericht?
Ja, klar.
Das heißt,
aus europäischer Sicht ist ja
nur richtig in Umsetzung. Insofern, wahrscheinlich verliert man die nicht-Sustainability-bezogenen Informationen nicht ganz. Nur jetzt hätten wir natürlich tatsächlich das Thema, wo dann die Separate Section tatsächlich zum Tragen kommt, weil dann hat man es wirklich ganz verstreut über verschiedene Informationsmedien.
Ja, ganz genau. Und das kam auch nochmal raus, dass wir diese Anforderung natürlich haben. Na, aber es ist eine Zerfaserung des ganzen Berichts. Ja. In dem Zusammenhang, glaube ich, komme ich später nochmal das Thema Incorporation by Reference. Weil da haben wir ja das, hätten wir das zum Beispiel. Also hätten wir in dem Fall nicht, ne, weil wir dürfen ja eigentlich im Grunde genommen nicht über den Nomination Process in Gänze berichten. Ja. Aber man könnte natürlich da einen entsprechenden Verweis dazu aufnehmen.
Ich mal kurz fragen, mit dem Daditz, gibt es da von, ich weiß nicht, wie doch nicht überfordern, von jeder Webseite irgendeine Art von Auffassung,
diese Kreditart?
Aber wenn man mal in die sehr stark regulierten Branchen hineinschaut, wie zum Beispiel Banken und Versicherungen, dann hat man das ja ganz häufig, dass es so viele Legislativakte gibt, dass sich bestimmte Disclosures überschneiden, und das ist jetzt im Grunde genommen die Erfahrung, die wir machen. Also wir hatten es ja bisher in der Rechnungslegung wirklich komfortabel mit einer Richtlinie, beziehungsweise zwei Richtlinien, die wir verschmolzen haben. Und jetzt auf einmal machen wir die Erfahrung, was Level-2-Akte sind, in einem Umfang, den wir bisher nicht kennen. Und ich denke, dann müsste man vielleicht dann auch nochmal auf Kommissionsebene anstoßen, wie wir das auch aus diesem Versicherungs- und Bankenbereich kennen, dass man irgendwann dann nochmal so ein Review macht, praktisch der Gesamtvorschriften, dass man da auch nochmal. Also ich meine, das ist nur langfristig, aber ich glaube, das ist die einzigste Lösung. Weil ich glaube jetzt hier. Naja, diese Legislatur nicht mehr und auch nicht diese Kommission, aber ich glaube, das ist die einzigste Chance, solche Friktionen rauszubekommen, zumindest aus meiner Erfahrung aus anderen Gesetzgebungsbereichen. Weil diese Friktionen haben wir in der EU-Regulierung überall, also das.
Ja, aber das wäre tatsächlich ja die Übung gewesen, die sich viele im Vorfeld erhofft hätten. Und mich hat es einigermaßen gewundert, als wir uns an der Cost-Benefit-Analyse von CEPS beteiligt haben und eben eine Spalte in diesem ja doch recht umfangreichen Fragebogen war, ob dieses einzelne Disclosure-Requirement bereits durch eine andere Legislation gecovert ist. Und ich denke, Moment, soll ich jetzt diese Aufgabe erledigen, die Coverage durch andere Legislations zu bewerten? Da wäre ehrlich gesagt jetzt meine Grunderwartungshaltung gewesen, also in Anlehnung, dass man sich vorher überlegt, wie genau sektorspezifische Standards umgesetzt werden sollen oder nicht, dass man vorher die Hausaufgabe macht und diese Übung macht und mal guckt, welches Thema ist denn durch welche Legislation sogar bis hin zu Reporting Requirements schon gecovert. Und stattdessen taucht es auf in einer Befragung, wo es aus meiner Sicht eben nichts zu suchen hat, nämlich in einer Cost-Benefit-Analyse, die eigentlich, wie der Name sagt, sich um Kosten, sich um Benefits damit beschäftigen soll und nicht noch eine juristische Übung unsererseits wird. Also das fand ich erstaunlich.
Das liegt ja bei der vorhin fehlenden Abstimmung zwischen zwei Generaldirektionen, ja, die diese jeweiligen, ja, Dossiers da unter ihren Fittichen haben. Da haben sie gesagt, wir gucken uns mal gemeinsam CSDDD und CSRD an, aber weiter hat das nicht getragen.
Abgesehen davon, dass in der Cost-Benefit-Analyse in der Kategorie unter Legislation SASB genannt wurde, wo ich dachte,
das ist sowieso ein externer Dienst.
Warum ist das jetzt eine Legislation während GRI, wo man wiederum eine hohe Coverage mal hätte zeigen können? GRI war nicht anwählbar und auch nicht frei ergänzbar, also da hat man sich wieder gefragt, wer hat denn dieses Dropdown-Menü gemacht, dass da SASB zwischen europäischen Regulationen auftaucht und GRI nicht. Also das war alles nicht so richtig stimmig.
Auch diese Übung ist relativ schnell entstanden und es ist eigentlich ein Auftrag, den wir wiederum von EFRAG und nicht von der Kommission.
Ja, das CEPS ist von EFRAG.
Genau, aber diese Unstimmigkeit und wenn man jetzt sagt, man erklärt uns Unternehmensführung, das ist aber nicht angefasst worden im Sinne von, dass man jetzt sagt, okay, das sind tatsächlich Überschneidungen oder Überlappungen damit drin.
Genau. Und gerade wenn man
jetzt sich kommt aber von der Warte aus wiederum, dass man sagt, kann ich was muss jetzt da wiederum rauszustritten, um dann da hinzugelangen, was jetzt nur die Angabe pflichtig ist.
Und, ja. Wenn man sich halt eben den neuen deutschen Corporate Governance Codex anschaut und schaut sich die Tabelle oben rechts an, kann ich überall einen Haken hintermachen, weil ich sage, der neue deutsche Corporate Governance Codex fokussiert ja auf nichts anderes als auf die Integration von ESG in Punkt 1, 2, 3, 4 und 5.
Das ist eigentlich besser als die CSRD.
Absolut. Also was das betrifft, hat der Corporate Governance Codex wird alles abdecken.
Naja. Wir werden da sicherlich auch interne Diskussionen dazu gegeben haben. Ihnen jetzt erstmal nicht zumuten, aber das ist immer so, das Thema wird Sie sicherlich noch weitertragen. Ja.
Wir haben auch gesprochen über das Thema Zeithorizonte und darüber haben wir auch in diesem Fachausschuss das eine oder andere Mal geredet, weil auch in den Draft Standards der IFRAG, der PTF, auch ein Vorschlag drin war, die Intervalle fix zu definieren, ne? Immer von einer Anzahl von Jahren, was man sozusagen mit kurz-, mittel- und langfristig verbindet. Und es gab ja bei uns im Fachausschuss ja auch die Ansicht, dass hier der ISSB-Ansatz eigentlich der bessere ist, weil die Definition von Zeitintervallen für die Zeithorizonte unternehmensspezifisch sind oder branchenspezifisch sind, was auch immer, mitnichten, aber über die gesamte Wirtschaftswelt hinweg gleich ist. Dieser Ansicht waren auch andere offenbar in der Konsultation. Man hat hier das Ergebnis dieser Diskussion schon mal bei Tech eingespielt und einen Vorschlag gemacht, der tatsächlich so aussah, der auch dann nachher auch beschlossen wurde, weil es eine Mehrheit dafür gab, dass man sagt, wir definieren jetzt mal diese, diese festen Zeitintervalle als sogenannte Conventional Time Intervals. Die gelten dann für den gesamten Nachhaltigkeitsbericht, insbesondere für die wesentlichen Impacts, Risiken und Chancen und für die Action Plans und für die Ziele. Man gesteht aber den Unternehmen zu, dass für eigene strategische Überlegungen auch abweichende Zeitintervalle relevant sein könnten. Und wenn dies so ist, dann sind diese zusätzlich anzugeben und auch für die Impacts, Risks und Opportunities und für die Action Plans und für die Ziele also auch nochmal. Das heißt, hier will man jetzt offenbar eine Doppelangabe haben. Das ist zumindest bei Tech so beschlossen worden. Also es gab eine Reihe von Personen, die es dagegen auch ausgesprochen haben. Nicht mal Julia und ich, wir haben das, haben beide auch dagegen argumentiert, aber es gab eine Mehrheit dafür und das wird dann eine Empfehlung an den Board auch entsprechend sein.
War es, glaube ich, gestern und wurde aber abgelehnt.
War abgelehnt?
Ja, also das Board ist nach meinem Verständnis klar für ISSB-Alignment und gegen diesen Vorschlag davon abzuweichen. Ich glaube, es gab 2-3 Stimmen dafür und alle anderen waren dagegen.
Was sich ja auch decken würde mit der Vorgabe, die Cross-Cutting-Standards an IFRS 1 auszurichten. Ne? Also wenn, das, wenn ich dafür Full Alignment rede, muss ich dann mit dem Zeithorizont eigentlich genauso weit gehen. Ja, was steht auf der Folie noch drauf? Incorporation by Reference habe ich gestern schon kurz erklärt. Also der Kommissionsvertreter hatte in einem der Tech-Meetings auch gesagt, dass, dass das Cross-Referencing nach wie vor auch möglich sein sollte, was aber auf Nachfrage hin nicht bedeutet, dass es eben einen Management-Report gibt, der nur aus Referenzen besteht und dann sozusagen die gesamten Angaben über den Lagebericht verteilt werden. Dann sind wir noch an einer Sache vorbeigekommen, an zwei eigentlich noch. Einmal gab es zwei kleinere Themen, einmal um die Subsidiaries Exemption und um die Frage, wie ist es ein Incident in dem zweiten Governance-Standard definiert. Incident, da geht es darum, wenn es Vorfälle, Korruption, Bestechung und so weiter gegeben hat. Da hat man sich jetzt bei Tech dazu entschlossen, sich der GRI-Definition anzunähern, wo es nicht nur um Legal Proceedings geht, was ja immer voraussetzt, es gibt schon eine gerichtliche Behandlung eines Vorfalls, sondern das ist dann eine Stufe vorher schon, wenn es auch schon sozusagen interne Ermittlungen sozusagen gibt. Ne? Das ist das, worauf GRI letztlich abstellt und das, genau, das sollte dann nach dem Beschluss von Tech auch im Standard entsprechend umgesetzt werden. Ich glaube, jetzt gibt es nichts weiter zu den sektorübergreifenden. Jetzt würden wir gleich zum sektorspezifischen kommen, deswegen kurze Zäsur an der Stelle. Gibt es noch Anmerkungen, Fragen hierzu?
Ich überlege gerade bei der EU-Umwelttaxonomie, Stichwort sozialer Mindestschutz, Stichwort Bericht der Plattform. Die haben sich auch mit EFRAG unterhalten und CSDDD sich angeschaut. Und die waren der Meinung, bezogen auf Inzidenz, dass man nicht gegen den sozialen Mindestschutz verstößt, wenn noch ein Verfahren am Laufen ist, sondern erst, wenn höchstrichterlich ein Urteil kam. Was ja denn gegen die Inzidenz-Definition von 2 verstoßen wird. Weil da muss man ja schon berichten, wenn ein Verfahren am Laufen ist, richtig?
Ich muss, also nach der Entscheidung von Tech ist berichtspflichtig dann, das ist halt Inzident schon dann, wenn es interne Ermittlungen gibt, also bevor das Ganze vor Gericht geht.
Ich nur gemerkt, da scheint dann anscheinend, die haben sich ja unterhalten, aber da scheint da schon mal eine kleine Inkonsistenz zu sein, also Plattform. Ist mir nur gerade aufgefallen, wenn das Thema macht.
Die Frage ist nur, ist es vielleicht, könnte es vielleicht auch gerechtfertigt sein, dass man das unterschiedlich behandelt. Also bei den sozialen Mindestschutz bei der Taxonomie geht es ja darum zu überprüfen, ob ein Umsatz oder ein CapEx oder ein OPEX, ob der Taxonomie konform ist, wenn ich die technischen Bewertungskriterien und die sozialen Mindestschutzkriterien einhalte. Und jetzt in den, muss ich dich fragen als Spezialist, sozialer Mindestschutz, heißt das, dass ich dass ich gar keine Inzidenz haben darf? Oder heißt das nur, dass ich Prozesse haben muss, um Inzidenz zu verhindern?
Also das Unternehmen, ich brauche unternehmensweite Prozesse.
Ja.
Das ist nicht auf Aktivitätenebene. Der zweite die Frage, die Plattform sollte konkretisieren, was darunter zu berichten ist.
Okay,
diesen Bericht gibt es noch nicht final, der ist gerade noch in einem Video. Aber ich war beim Webinar dabei und da wurde gesagt, ja, da gibt es dann halt unter anderem auch Korruption meines Erachtens und Bestechung, waren die Themen. Und da wurde gesagt, das war natürlich gleich die erste Frage, ja, verdammt, was ist denn, wenn wir irgendwie Gerichtsverfahren am Laufen haben, verstoßen wir dann schon gegen den sozialen Mindestschutz?
Ja.
Hat die Plattform gesagt, nein, wir einigen uns oder haben uns darauf geeinigt und attendieren dazu, erst wenn ein höchstrichterliches Urteil ist.
Okay.
Also nicht nur ein Urteil, sondern man kann auch in Revision gehen und selbst da verstößt man dann nicht gegen den Mindestschutz.
Was dann erst dann dazu führt, dass ein OPEX oder ein CAPEX dann nicht mehr Taxonomy aligned ist, wenn ich sozusagen ein Gerichtsurteil habe, wo sagt, in deinem Unternehmen gab es einen Korruptionsfall.
Das wäre dann wahrscheinlich eher ein Indikator, dass ich den sozialen Mindestschutz nicht erfülle. Mhm. Ob dieser einzelne Indikator dann schon ausreichen würde, dass die ganze Aktivität nicht mehr, oder dass das Unternehmen sozusagen den sozialen Mindestschutz, oder Mindestschutz ist ja nicht mehr nur sozial, laut diesem Bericht nicht mehr angewendet wird, soweit müsste es selber noch einmal schauen.
Es ist auf jeden Fall interessant, dass es unterschiedlich gesehen wird. Es könnte gerechtfertigt sein, aber müssen wir es vielleicht...
War auch nur eine Überlegung, kann man sich
ja mal... Das finde ich absolut ein guter Punkt, dass man hier von unterschiedlichen Definitionen ausgeht.
Gut, dann würde ich denke, mal, es könnte gerechtfertigt sein, weil die Taxonomie halt Minimum-Safeguards nennt und die ESRS wollen ja mehr erfahren als nur Minimum. Ich sehe aber das Problem als Investor... Klar, wenn man den Taxonomy-Aligned-Ratio vom Unternehmen nimmt, dann sieht man ja, ob Minimum Safeguards erfüllt war. Aber wie wüsste man, ob Minimum Safeguards erfüllt sind, wenn das Unternehmen keine Taxonomiefähigkeiten, Aktivitäten hat und nicht unter Artikel 8 berichtet? Weil das bräuchte man als Investor für die SFDI ja trotzdem. Und dann hätte man halt keinen Indikator der Minimum Safeguards darauf hinweist. Und ich glaube, nach dem Bericht ist ja im Moment empfohlen, dass man irgendwie 10 Disclosure Requirements anschaut als Investor und daraus sich dann irgendwie selber analysiert.
Ja, aber wenn man sich eben, wenn man auf die Definitionen guckt oder die Anforderungen und man schaut Richtung GRI beispielsweise, dann gibt es ja entsprechend auch die, die Veröffentlichungskriterien, dass man auch über Gerichtsverfahren berichtet. Mhm. Allerdings führt das, hat es dann nicht wie im Fall der Taxonomie, das ist jetzt an keine Konsequenz gekoppelt. Ne? Also man kann dann eben sagen, wir haben ein laufendes Gerichtsverfahren da und da, aber es ist noch nicht, es gibt kein finales Urteil und wir schätzen das Ganze so und so ein. Das ist ja dann auch Teil einer guten Risikoberichterstattung, indem man halt eben im Zweifelsfall gewisse Haftungsrisiken oder sonst irgendwas dann auch transparent macht. Und bei den Verstößen als solches, also wenn man sagt, ich habe ob jetzt Compliance, Whistleblowing oder insgesamt für Arbeits- und Sozialstandards ein Whistleblowing, dann wird schon sauber unterschieden zwischen Substantial Concerns und auch eben gerechtfertigte Beschwerden beispielsweise und solche, die das nicht sind. Also da wird sauber unterschieden in der Terminologie. Vielleicht lohnt da auch nochmal einen Blick in schon bestehende Definitionen von Incident. Und
also so wie es die Geschäftsstelle, wie es Secretariat vorgeschlagen hat, das wurde begründet damit, das ist die Definition, wie sie GRI-aligned wäre. Mhm. Dass man eben auch wegkommt von den Legal Proceedings, die bleiben natürlich mit drin, ne? Aber ich bin schon auf der Stufe vorher, also wenn ich einen internen Verdachtsfall beispielsweise habe oder interne Ermittlungen habe, dann bin ich nach GRI offenbar, ich kenne den Standard nicht, offenbar schon berichtspflichtig. Dann liegt offenbar ein Incident vor.
Dann ist es vielleicht im Rahmen eines letzten GRI-Reviews irgendwo ins Kleingedruckte geschrieben worden, aber ist mir das bislang aus GRI-Gesichtspunkten nicht bekannt. Also interne Ermittlungen offen zu legen, bevor irgendwie eine Staatsanwalt, also bevor wir einen Fall aus der internen Ermittlung an die Staatsanwaltschaft übergeben, ist ja auch rein schon ermittlungstechnisch höchst schwierig, weil das hat ja manchmal eben genau den Punkt, dass man es noch nicht extern offenlegen kann, um die interne Ermittlung nicht zu gefährden oder auch die Ermittlungen zusammen mit einer Staatsanwaltschaft nicht gefährdet.
Das sehe ich auch so. Und diese ganzen Themen aus dem arbeitsrechtlichen, aus dem sozialen Bereich, die können auch ganz schnell damit einhergehen.
Ja.
Und dann kommt man in den Whistleblowing-Bereich rein. Das kann ja ein Parallelverfahren innerhalb des Unternehmens sein. Mhm. Und dann können sie es gar nicht mehr auseinanderhalten.
Und dann habe ich auch keine Akzeptanz mehr für ein Whistleblowing, ehrlich gesagt. Also für ein nicht öffentliches Whistleblowing.
Das ist auch von, also zumindest den übergeordneten Bedenken rechtlicher Risiken, wenn man so eine Angabe fordert, ist in dem Tech-Meeting auch angesprochen worden.
Ja.
Ja, aber es hat nicht dazu geführt, dass die Mehrheit der Tech gesagt hat, nein, wir machen das nicht.
Als Vorschlag ans Board.
Als Vorschlag ans Board, genau. Also immer, genau, das ist immer noch wichtig, die Tech hat ja nicht das letzte Board. Ne? Der Board ist derjenige, welcher sagt, wir machen das so oder wir machen es anders.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, diese Risiken waren ja auch der Grund, warum die PTF das eben nicht so vorgeschlagen hatte. Und dieser Vorschlag kommt aus dem GRI Comment Letter, wenn ich das richtig verstanden habe. Die wollten das angleichen an IRS und haben gesagt, dass das strikter ist da. Und deshalb überlegt man sich jetzt im Nachgang, es doch an GRI anzugleichen, aber ursprünglich wollte EFRAG anders vorgehen.
Genau, der PTF-Standard sagt ja nur Legal Proceedings.
Ja, genau.
Also Standardentwurf. Gut, dann würde ich jetzt mal weitergehen. Das hatten wir heute auch schon mal besprochen. Hier ist es nochmal in fast Vollständigkeit aufgeschrieben. Und genau, das Thema mit Chemicals, müssen wir nochmal nachfragen. Also weil diese Sicht, die ist...
Ja, zwei ist super.
Bitte? Alles gut. Naja, Alter, das ist so. Ich
kann gerne tauschen.
Ne? Lothar, du darfst da mal in Vorleistung treten. Wir kupfern dann ab bei euch.
Also bei den, es gibt fünf Standards, wo man sich bei den GRI sozusagen oder an den GRI orientieren will. Also ein Teil davon, den gibt es auch tatsächlich schon. Noch in Arbeit ist das Thema Mining. Oil and Gas ist ein Standard, der hier aufgeteilt ist in Downstream und Upstream. Und Agriculture, Finding, Coal Mining, das sind GRI-Standards oder Sektorstandards, die es schon gibt. Wobei der Agriculture, Farming auch noch, glaube ich, die Fischerei mit beinhaltet. Bei den anderen fünf Standards sind es Standards, die die High-Impact-Sektoren betreffen. Und man hat dazu auch beispielsweise die Europäische Umweltagentur befragt. Und du hattest ja auch schon erklärt, dass das versucht wird, so zu strukturieren, dass es in der Wertschöpfungskette sozusagen allein ist. Daher kommt diese Auswahl. Uns erreichte nach dem Tech-Meeting, wo das besprochen wurde, also als Tech-Mitglieder noch die Anfrage, ob wir Personen entsenden können, beziehungsweise ob wir Personen in unserem Netzwerk haben, die beim Verfassen dieser Sektorstandards behilflich sein können. Und daraufhin haben wir in der Geschäftsstelle mal durchgegangen und gesehen, wo sind wir bei den ersten 10 sozusagen vertreten in der Mitgliedschaft und haben dann die Unternehmen angeschrieben. Auch mit dem Hinweis, dass es jetzt nochmal eine ganz gute Möglichkeit wäre, in den Prozess inhaltlich mit einzugreifen, weil die Standardarbeit jetzt gemacht werden muss. Und wir haben heute Vormittag auch den Zeitplan gesehen und festgestellt, es ist nicht mehr so viel Zeit. Aber es gab bislang da noch keine wirkliche Rückmeldung, bis vielleicht auf ein Unternehmen aus dem Bereich Road Transport, wo da zumindest mal das in Betracht gezogen wird. Wie der Stand ist, weiß ich aber zurzeit nicht.
Ich glaube, da ist auch ein bisschen Frust von dem ersten Durchgang im Sommer. Und dann, das muss man wahrscheinlich noch ein bisschen besser erklären. Und vielleicht gibt es noch ein bisschen Futter seitens EFRAG auf, wie sich den Prozess vorstellen, was dann der mögliche Benefit einer solchen Teilnahme ist.
Was wären die Anforderungen? Wenn ich mir Road Transport angucke, wäre DAXA bei uns vielleicht ein Thema. Wir hätten bei Textiles S. Oliver oder Deichmann. Lass uns da mal im Nachgang vielleicht nochmal sprechen.
Ja, gerne.
Weil ich glaube, die haben halt das klassische Mittelständlerproblem,
ja.
die sind nicht mit
unendlich mit Ressourcen ausgestattet. Nein, das geht, glaube ich, den Großen mittlerweile auch.
Aber das
lass uns eigentlich nachdenken. Auch so gehen, plus noch diese, sagen wir mal, so erste, wahrscheinlich die wenig zufriedenstellende Erfahrung aus dem Sommer da. Ne? Mhm. Und dann muss man, glaube ich, dann noch ein bisschen weiter eruieren, was man dann noch, was man da erwartet. Was einen dort erwartet.
Ja, zwei Sachen sind eigentlich klar: viel Zeit und Branchenexpertise.
Ja, ja, die haben wir eben darüber gesprochen, was kriegt man jetzt konkret auf den Tisch? Kriegen wir da schon so eine Art adaptierten, was weiß ich, so eine Art Salesby, kriegt man GI, ist das relativ offenkundig, was da kommt, was einen da letztendlich erwartet und wie. Genau. Das könnte vielleicht nochmal ein Schlüssel sein zum Erfolg.
Aber das ist ja auch eine sehr positive Sache für die beteiligten Unternehmen, wenn sie da mitwirken können. Das haben wir beim Thema IT-Security ja auch. Da gab es auch so branchenspezifische Vorgaben anknüpfend ans BSI-Gesetz. Und wenn man da sowas mitentwickeln kann, dann kann man auch viel mitsteuern.
Ganz genau. Wenn diese erste Runde Workshops nicht so gut. Da waren einige dabei, das waren große Zahl von deutschen Unternehmen. Die zucken, glaube ich, im Moment so ein bisschen, dass sie mal so präsentiert bekommen. Ohne genau zu wissen, was da kommt.
Gut, dann gehen wir mal, schreiten wir weiter voran. Jetzt muss ich wieder den Cursor suchen. So, Identifikation sektorspezifischer Angabenerfordernisse hatten wir heute Vormittag schon besprochen. Ich glaube, das können wir jetzt an der Stelle skippen. Auch was die weiteren Inhalte des Z2 angeht, haben wir heute Vormittag auch schon aufgelegt, die Informationen dazu. Das ist jetzt nur eine Terminvorausschau, was jetzt weiterhin stattfinden wird an Sitzungen. Das haben wir aber auch schon besprochen. Deswegen kann ich auch nur hinweggehen. Und dann kommen wir noch zum letzten Teil. Ich wollte dem Fachausschuss noch ein paar Highlights aus der Auswertung der Konsultation zeigen. Dieses Drei-Farben-Schema spiegelt, glaube ich, ganz gut auch das wider, was in der gemeinsamen Tech- und Board-Sitzung vom letzten Mittwoch interessanterweise überwiegend über E-Mail und über die Chat-Funktion von Teams diskutiert wurde. Nämlich die Frage, ob diese Zahlen hier richtig gerechnet sind. Aber was ja schon auffällt, ist, dass die roten, ne, Approval Rating, dass das eher am unteren Ende ist, wohingegen das nach meinem Verständnis für die Analyse relevante, die relevante Aussage, nämlich der rekalkulierte Durchschnitt nach Interessengruppen sozusagen am höheren Ende ist. Und was hat man gemacht? Also für das Approval Rating, das sind einfach die nackten Zahlen. Wir wissen, es gibt 750 Teilnehmer und von den 750 Teilnehmern haben so und so viel entweder Fully Agree oder Agree mit Slight Reservations gesagt. Dann hat man im ersten Schritt gesagt, wir nehmen jetzt raus alle, die Blanks sind, also wo keine Antwort abgegeben wurde. Weil man sagte, gut, die haben diese Frage nicht beantwortet. Dann hat man im zweiten Schritt rausgenommen, alle Antworten, die bewusst auf No Opinion gesetzt worden sind. Dann kommt man zu dem Recalculated Approval Rating, was dort blau ist. Und dann hat man im dritten Schritt gesagt, wir clustern jetzt mal nach allen Stakeholder-Gruppen. Das war ja in der Eingabemaske, wurde auch in einem Dropdown-Menü, glaube ich, auch abgefragt, welcher Stakeholder-Gruppe man sich zugehörig fühlt. Also Preparer, NGO, Standardsetzer, ich glaube, Standardsetzer wurde nicht genannt. Und dann hat man Folgendes gemacht, man hat die jeweiligen Antworten Stakeholder-Gruppen-basiert genommen und hat dann daraus nochmal den Durchschnitt gebildet. Und das ist das, was dann sozusagen auf der Grünskala dann erscheint. Also es gab sehr viele Nachfragen und auch sehr viele Diskussionen, ob das denn die richtige statistische Vorgehensweise ist oder nicht. Aber es sieht mir nicht danach aus, als ob das in irgendeiner Weise zukünftig entscheidungsrelevant ist. Was ich gehört habe an Argumenten ist, na, wir wissen jetzt, wo die Approval Rate am niedrigsten ist und da gucken wir uns auch die qualitativen Kommentare an, die dort gegeben worden sind, was eigentlich auch nach meinem Dafürhalten der bessere Weg ist. Denn wenn jemand, ich bin nicht einverstanden, ankreuzt, dann ist es, glaube ich, sehr hilfreich auch zu verstehen, warum er das tut. ja, und was man tun kann, um denjenigen dazu zu bringen, dort am positiven Ende zu landen. Diese Übung hat man auch noch gemacht. Man hat es unterteilt nach den Stakeholder-Gruppen und dann eben gezeigt, wie die Zustimmungs- oder das Abstimmverhalten bezogen auf die verschiedenen Stakeholder-Gruppen war. Ja, und da sieht man beispielsweise, hier gibt es in dem Bereich so rechts unten das zweite von rechts sehr großen orangenen Anteil mit einer Zustimmung, einer begrenzten Zustimmung mit sehr starken Vorbehalten, wo der Anteil der börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen sehr hoch ist und auch der Business Associations, wohingegen beispielsweise bei den mal links oben, ne, also Wissenschaft und ESG Reporting Initiative, die Zustimmungsrate deutlich höher ist. Das ist die Zustimmungsquote der einzelnen Gruppen, wenn man die dann zusammennimmt. Ne? Und da geht es ja einmal, ich habe mir das Beispiel zuerst erst zwei mit reingenommen, das sind die Fragen, die zu jedem Standard gestellt worden sind. Ne? Wir erinnern uns, es gab Fragen, die wurden bezogen auf die Disclosure Requirements gestellt und es wurden Fragen gestellt, die jeden der 13 Exposure-Charts zum Gegenstand hatten. Ne? Und das ist hier mal exemplarisch, war auch schon davor, waren die Beantwortungen zum ESRS 2, also dem Cross-Cutting-Berichtsstandard. Ja, das ist sozusagen zur Information. Was sehr interessant ist, dass hier die Länderaufteilung so aussieht, dass die Ablehnungsquote deutscher und schwedischer Konstituenten eher auf der linken Seite ist. Man hat sich auch darüber Gedanken gemacht, warum das so sein kann. Das
sind die meisten gar nicht für Österreich.
Ja. Ich gehe einfach mal weiter. Das hatten wir heute Vormittag auch schon mal kurz angesprochen. Also zu dem E2 gibt es ein paar, hat man dazu zusammengefasst, aus den Kommentarfeldern, was dazu gesagt wurde und was wohl auch sehr häufig eben kam als Kommentar, dass die Anzahl der Disclosure Requirements zu hoch sind, dass die Anforderungen zu granular sind. Man hat eine Priorisierung sich gewünscht, ein Phasing-In. Das bezieht sich jetzt auf den ESRS-2, wie gesagt. Ich habe aus den Unterlagen für das Tech-Meeting übermorgen gesehen, dass man, ich glaube, einen Klimastandard über einen Phasing hat, auf einen der Umweltstandards, da ein Phasing hinarbeitet, dass man beispielsweise sagt, dass bestimmte Zahlenangaben, also quantitative Angaben, dass man die nicht sofort fordert, sondern dass man das mit einem zeitlichen Versatz von 3 Jahren verbindlich vorschreibt und den Unternehmen beispielsweise die Gelegenheit gibt, in den ersten Jahren der Anwendung, sprich in dem Fall die ersten 2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Ganze auf eine qualitative Ebene zu belassen. Die Rebuttable Presumption ist ein Thema, was in Bezug auf das Materiality-Thema natürlich sehr häufig angesprochen wurde als Kritik. Auch das Alignment, das haben wir auch schon angesprochen, ISSB, TCFD. Ne? Wir sehen schön diese Folie vor Augen, wo das Alignment dargestellt worden ist, aber die Pfeile sich mehrfach kreuzen auf der Darstellung. Ob jetzt die Standardarchitektur der EFRAG mit der TCFD-Architektur übereinstimmt. Ja, das Thema Value Chain spielt eine Rolle. Ich möchte das jetzt nicht alles im Einzelnen durchgehen. Das ist für Sie ein Überblick, was da an Kommentaren hinterlegt wurde. Diese Folie habe ich noch deswegen mit aufgenommen, um nochmal zu zeigen, wie die Stakeholder klassifiziert worden sind. Das kann man hoffentlich auch hinten noch ganz gut sehen. Also das ist eine sehr, sehr fein ziselierte Aufgliederung. Allein im Bereich Financial Institution haben wir insgesamt 3 Unterklassen. Ja, vom National Standard Setter ist natürlich auch vertreten. Und bei den Non-Financial Corporations ist einmal unterschieden zwischen denen, die auf EU-Märkten gelistet sind und denen, die außerhalb der EU gelistet sind. Ja, das war's eigentlich von meiner Seite für zum Update des Fachausschusses in Bezug auf die Arbeit bei TEC. Das ist jetzt Stand letzter Woche. Es gab zwischenzeitlich kein weiteres Meeting. Wie gesagt, übermorgen ist das nächste und dann geht es in der nächsten Woche dann von Montag bis Freitag weiter.
Ich habe eine kurze Frage zur 12, zur Bewertung durch die, ja, die Stakeholder. Also mich nochmal interessieren würde, aus dem Vergleich zu anderen Arbeiten, ist das jetzt ein Ergebnis, wo die beteiligten Akteure oder ihr in der Tech gesagt habt, das ist eigentlich die Bestätigung dafür, dass wir eine gute Arbeit gemacht haben, also dass man die einen ein bisschen verärgert, ist klar, und dass man die NGOs zufriedenstellt. Ich mache es jetzt mal ganz schablonenhaft. Aber für mich geht das nicht so richtig daraus hervor, oder mich würde interessieren, wie ist die Diskussion, weil ich habe jetzt bei den NGOs, die sind jetzt zu 85% damit zufrieden. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich genau fast die gleiche Ablehnung auf Seiten der Unternehmen. Also das kann für mich keine gute Arbeit gewesen sein. Oder man ist wirklich in dem Turnus, wir hatten es ja kurz beim Mittagessen, dass es so eine latente Haltung gibt, Unternehmen würden sich sowieso nicht in dem entsprechenden adäquaten Maße im Moment Bericht erstatten, sodass wir eigentlich diese, ich sag mal, rechtsschiefe Kurve oder rechtsschiefe Verteilung eigentlich genauso erwartet haben.
Also in den Tech-Diskussionen nehme ich das eher unterschwellig wahr, dass, was du als letztes sagtest, dass seitens bestimmter NGO-Vertreter auch immer eine gewisse Ernüchterung, ich will es nicht Frust nennen, einkehrt zu sagen, es gibt leider zu wenig Vorreiter, gibt leider zu wenig Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen, und deswegen müssen wir den Großteil der Unternehmen, das ist eine reine Interpretation meines Erachtens, Julia, bitte fahr mir sofort in die Rede, wenn du es anders siehst, und das ist vermutlich ein ganz wichtiger Hintergrund oder ein ganz wichtiger Grund, ein ganz relevanter Grund, warum die Meinungen in der Tech zum Teil sehr extrem auseinandergehen. Ja, also was man so mit der vorgehaltenen Hand, jetzt hier öffentlich, ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich das jetzt sage, auch hört, dass es seitens der zivilgesellschaftlichen Vertreter schon auch ein Misstrauen gegenüber dem Wohlwollen in Bezug auf Nachhaltigkeit bei Unternehmen gibt. Was dieses Bild jetzt stützen würde, wenn ich da mit meiner sicherlich etwas sehr offensiven Einschätzung bin.
Ja, womit wir irgendwie leider auch wieder bei dem Thema wären, was wir heute Vormittag mal andiskutiert haben, nämlich insgesamt, wo müsste denn die Reise hingehen, wenn man auch eben Unternehmenssteuerung damit beeinflussen möchte, wenn man das eigentliche Ziel, Kapital zu reallokieren, um den Green Deal zu schaffen in Europa, wenn man das erzielen, wenn man das Ziel erreichen möchte. Also ich gucke gerne mal immer nochmal auf das eigentliche Ziel, was man doch so ganz ursprünglich mal damit verbunden hat. Und dann stolpere ich halt immer über so ein paar, das sind ja schon Bäume, die man zwischen die Beine, Knüppel sind es ja nicht, sondern es sind ja eher Mammutbäume, die man zwischen die Beine geworfen bekommt. Weil eigentlich hätte man von Anfang an auf das Konzept Integrated Reporting setzen müssen, um eben diese maximale Verzahnung von Nachhaltigkeit und Unternehmenssteuerung zu pushen. Dann aber komme ich an gewisse Grenzen, wenn es um den schieren Umfang eines KPI-Kataloges geht. Weil wenn man nämlich jetzt, und das ist das, was ich aus ganz vielen Netzwerken, gerade eben auch von den Unternehmen mitbekomme, die jetzt anfangen müssen, die gucken, die bringen diesen Disclosure Requirement Katalog in ihr Upper Management, und das Upper Management sagt, okay, das müssen wir irgendwo ganz separat abhandeln, do not touch my Lagebericht, ja, möglichst lean irgendwo für sich genommen abhandeln, und da machen wir Box-Ticking und fertig ist die Chose. Das tut mir in der Seele weh als integrierter Berichterstatter, weil ich sage, wir haben 10 Jahre, 15 Jahre gebraucht, um über Integrated Reporting das Thema in das Bewusstsein der CFOs, in das Bewusstsein des Accountings, in das Bewusstsein vom Enterprise Risk Management reinzubringen. Und jetzt kommt dieser Move hier. Und bei allem Verständnis, und ich meine, wir sind jeden Tag in Diskussionen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, die uns Gott sei es Gedanken nicht grundsätzlich Unwillen unterstellen, weil da hatte ich ehrlich gesagt die Hoffnung, dass wir auch da eigentlich über einen gewissen Punkt des Grabenkampfes hinaus sind, da höre ich eben genau die anderen Signale, ja, also zeigt, wie es ins Risikomanagement verankert, zeigt, wie es in die Unternehmenssteuerung geht, und die KPIs sind gar nicht so maßgeblich tatsächlich auf dem Weg, weil dann kommen wir im Zweifelsfall sowieso mit unseren eigenen individuellen Anfragen und sagen, liebes Unternehmen, gib mir jetzt bitte nochmal die und die und die Info, und dann musst du als Unternehmen halt responsive sein, schlimmstenfalls besser noch proactive. Aber das ist, ich fürchte, und das ist wirklich, glaube ich, so das, was so Vorreiterunternehmen umtreibt, das wird dem ganzen Thema einen Bärendienst erweisen. Und das ist eigentlich, das ist das Frustrierende, dass man hier eine Chance hatte und hat sie aus meiner Sicht über die Art und Weise, wie man es gespielt hat, nicht so genutzt, dass es dem Thema als solches in Europa den Push gibt, den es hätte geben müssen.
Ja, zumindest ist es so, dass in Bezug auf viele der kritischen Themen, wie Rebuttable Presumption, wie Time Horizons, dass dort das Meinungsspektrum in der Tech ganz weit auseinandergeht.
Ja.
Ja, und natürlich auch mit nachvollziehbaren Gründen. Ja, ich kann natürlich immer trefflich darüber streiten, was ist uns wichtiger, eine relevante Information oder Vergleichbarkeit. Absolut. Ich sage, Vergleichbarkeit ist wichtig, die Zeithorizonte sind für jeden gleich, Punkt. Ja, aber ist das doch noch eine Information, was der User braucht, und die User sind ja vielschichtig? Ich würde sagen, nein. Ja, aber das ist anscheinend kein Argument, was beispielsweise die Vertreter der festgelegten Zeitintervalle überzeugend finden.
Und das ist, ich denke, dass an vielen Punkten man in der Sache nicht weit auseinander ist. Ich glaube tatsächlich, dass, sei es eine Botschaft, Biodiversität ist ein Thema, wo wir gar nicht schnell genug agieren können, auch als Unternehmen. Nichtsdestotrotz bringen wir das Thema jetzt schnell auf Speed, indem wir mit Anforderungen kommen, die faktisch nicht erfüllbar sind, und erzeugen damit eine ganz, ganz hohe Frustration auf Anwenderseite, oder zeige ich einen Weg auf, der gangbar ist, um so ein hochgradig relevantes, wesentliches Thema wie Biodiversität schnell auf Schiene zu bringen. Das Gleiche gilt dann eben im Bereich der Sozialstandards. Ich glaube auch da, wenn Unternehmensvertreter sich tief in die Augen gucken, natürlich ist die Sozialberichterstattung nicht im gleichen Maße getrieben worden in den letzten Jahren, wie man es bei Klima-Disclosure gemacht hat. Aber was ist die Konsequenz daraus? Eben Kind mit Bart ausschütten oder vielleicht doch versuchen, einen smarten, gangbaren Weg zu finden? Und ich denke, das spiegelt sich unten in den Preis rechts und links wieder. Schade. Es macht Gräben wieder auf, die eigentlich nach unserem Dafürhalten schon lange, lange nicht mehr so tief waren, wie sie sich jetzt da darstellen.
Nichtsdestotrotz, wir bleiben in der letzten Phase für die Gute raus, was rauszuholen.
Absolut.
Und wir werden die Effekte ja dann sehen. Das ist das große Frustpotenzial, was drinsteckt. Aber ja, jetzt wieder die letzte Phase. Das entscheidet sich auch, ist im Moment auch gar nicht in unserer Hand, sondern letztendlich dann sagen, okay, man hat nochmal in der Technik-Expert-Group eine Möglichkeit, noch mehr, was noch dann drin ist, in der kurzen Phase an Vorschlägen reinzugeben. Ist es denn ein Ability Reporting Board? Die müssen irgendwie gucken, dass eine Entscheidung auch treffen, angesichts der fortschreitenden Zeit. Und da ist, wie gesagt, anhand der Kommissionszeit leistet es Mitte November auch wieder viel Spielraum. Wir werden das wieder dran vorbeikommen, ich bin da ganz optimistisch. Auch das Thema Integrated Reporting wird nicht verschwinden,
sondern es
ist in den Köpfen darauf, wie sich da weiter festsetzt, dass man das, es muss ja vorne was passieren. Und dass wir das auch in den kommenden Jahren nicht aus dem Auge verlieren werden. Soweit herzlichen Dank und wünsche ich jetzt allen eine gute Heimreise.